Pressekonferenz. Ich begrüße zuallererst Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien. Und wir haben heute einen sehr vollen Saal, ungewöhnlicherweise. Das ist manchmal auch bei Pressekonferenzen voll, aber nicht so dicht besetzt in den hinteren Reihen. Deswegen möchte ich sehr herzlich unsere Gäste begrüßen. Das sind zum einen eine Gruppe von 15 Journalistinnen und Journalisten vom Mittel- und Osteuropäischen Journalistenseminar. Herzlich willkommen. Und dann noch 18 Medienschaffende aus dem Nahen und Mittleren Osten, die über das Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen Amtes hier sind. Auch an Sie herzlich willkommen. Sie sind sehr gerne als stille Beobachter heute dabei. Und wir starten wie immer am Mittwoch. Heute Vormittag war die Sitzung des Bundeskabinetts und Herr Hebestreit berichtet aus dem Kabinett.
Genau, da habe ich diesmal einen Programmpunkt, da bin ich auch eher die Vorgruppe. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, hat heute seinen jährlichen Bericht vorgelegt. Der Bericht beschreibt, wie sich unser Land in den vergangenen 35 Jahren verändert hat. Titel: Ost und West frei, vereint und unvollkommen. Dazu hat Staatsminister Schneider 20 Gastautorinnen und Gastautoren eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf unser Land schauen, gemeinsame Herausforderungen beschreiben, aber auch zeigen, was in den vergangenen 3 Jahrzehnten gemeinsam geschafft worden ist. Ergänzt werden die Beiträge von zentralen Regierungsvorhaben mit Fokus auf Ostdeutschland. Der Bericht enthält den Elitenmonitor, also eine Untersuchung mit dem Fokus auf ostdeutsche Führungspositionen. Enthalten ist zudem die Auswertung der Befragung Deutschlandmonitor 2024 mit dem Schwerpunktthema: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wenn ich Sie darauf jetzt etwas neugierig gemacht hat, dann folgt noch der Terminhinweis, dass Carsten Schneider seinen Bericht nachher im Anschluss an diese Pressekonferenz ab 14.15 Uhr hier höchst selbst vorstellen wird. Und das ist auch der richtige Ort, um all die Fragen, die Sie bewegen mögen, dann zu stellen. Soweit von mir der überschaubare Bericht aus dem Kabinett heute.
Genau, dann würde ich jetzt tatsächlich auch dazu gar keine Fragen aufrufen, weil es im Anschluss eine Pressekonferenz mit Herrn Schneider gibt. Es sei denn, es richtet sich jetzt explizit an Herrn Hebestreit. Herr Jessen.
Ja, so ist das, weil der Bericht ja dem Kabinett vorgetragen wurde. Im vergangenen Jahr wurde kritisiert, dass die wesentliche Zahl zur Vermögensungleichverteilung nicht im Bericht enthalten war. Hat denn das Kabinett heute diese Zahl erhalten und wurde explizit danach gefragt und dieses diskutiert?
Herr Jessen, Sie wissen, dass wir aus dem Kabinett und aus den Kabinettsdiskussionen grundsätzlich nicht berichten. Ich kann aber auch, es tut mich immer schwer, Dinge, die nicht in einem Bericht stehen, zu rekurrieren. Ich würde Sie bitten, die Frage an Herrn Schneider zu richten. Es war nicht ein so ausführlicher Bericht, dass er in der Gänze aller Themen dort im Kabinett vorgetragen worden ist. Und deswegen ist es ja gut, wenn Herr Schneider, der diesen Bericht zu verantworten hat, nachher hier Ihnen diese Frage beantworten kann. Ich kann es nicht.
Ganz sicher ist das eine Frage dann auch an ihn, aber ich entnehme Ihre Antwort, dass Vermögensungleichverteilung zumindest kein Thema der Kabinettsdiskussion heute gewesen war, richtig?
Das entnehmen Sie richtig.
Frau Markmeier, war Ihre Meldung auch dazu noch? Zum Kabinett, ja, dann machen wir das. Ist das richtig?
Ja. Nee, ist immer, ja. Ich wollte fragen, Herr Hebestreit, ob es richtig ist, dass das Kabinett heute wieder keine Ethikratmitglieder benannt hat. Ob Sie das bestätigen können? Und wenn es so ist, wüsste ich gerne den Grund dafür.
Ich habe auf die Personalliste, die immer Teil der Kabinettsbefassung ist, geguckt. Würde jetzt auch sagen, es ist mir nicht aufgefallen. Insofern würde ich vermuten, dass Sie recht haben, dass da heute nichts entschieden worden ist. Und insofern wird das sehr zeitnah geschehen. Meines Wissens liegt das Vorschlagsrecht oder beziehungsweise die Liste im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und vielleicht müssen Sie danach fragen.
Das tue ich dann hier mit.
Können Sie dazu ergänzen? Dann wechseln wir an.
Ihre Frage war zur Besetzung des Deutschen Ethikrats, wa?
Ja.
Genau, dazu kann ich Ihnen sagen, dass gegenwärtig die Neu- und Wiederberufung der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Ethikrats erfolgt. Die Abstimmung der Besetzungsvorschläge der Bundesregierung folgt derzeit zwischen den Bundesressorts. Wir sind dazu in der Bundesregierung aktuell in einem sehr engen und guten Austausch. Es wird auf die zeitnahe Berufung hingewirkt, sodass der Deutsche Ethikrat mit den verabschiedeten Vorschlägen des Bundestages wieder vollständig besetzt sein wird. Das ist der Stand, den ich Ihnen geben kann.
Mag meine Nachfrage dazu?
Ja, eine kurze Nachfrage. Das ist ja der Zustand seit April. Wieso ging das nicht schneller?
Sie haben recht, das ist der Zustand seit einiger Zeit. Ich kann tatsächlich nur wiederholen, was ich gesagt habe. Da gibt es also gegenwärtig einen sehr engen Austausch in der Bundesregierung zwischen den Ressorts und es wird von Seiten des BMBF sehr engagiert daran gearbeitet, dass der Deutsche Ethikrat bald wieder vollständig ist und arbeiten kann. Danke.
So, dann würde ich jetzt mal mit den Themen weitermachen, die Sie mir vorher schon vorangemeldet haben. Und ich bleibe mal bei Koalitionsthemen und dem Sicherheitspaket und bin bei Herrn Rinke.
Dürfte ich noch ein anderes Koalitionsthema vorziehen?
Na bitte.
Hat auch was mit dem Kabinett zu tun. Herr Hebestreit, könnten Sie vielleicht einen Kommentar abgeben, was der Wechsel oder der Rückzug an der grünen Spitze für die Arbeit der Ampelregierung Ihrer Meinung nach bedeutet? Ist das eher ein Destabilisierungsfaktor oder erwarten Sie jetzt eine einfachere Zusammenarbeit?
Also zunächst einmal hat der Bundeskanzler die Entscheidung von Ricarda Lang und Omid Nuripur heute Vormittag zur Kenntnis genommen. Er hat mit den beiden eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet, ist auch persönlich mit ihnen eng verbunden. Er bedauert diesen Schritt. Ansonsten gehört das in demokratischen Verfahren immer wieder dazu, dass es Wechsel gibt, auch in dem Führungspersonal von Parteien. Und das hat keinerlei Auswirkungen auf die Koalition. Und wenn ich das richtig noch anfügen darf, richtig verstanden habe, sind die beiden ja auch noch bis zum der Bundesdelegiertenversammlung, die Mitte November tagen wird, im Amt. Und insofern gibt es da auch keinerlei Lücken oder Machtvakui, die es zu befürchten gilt. Und insofern ist das ein normaler demokratischer Prozess, den wir zur Kenntnis nehmen.
Darf ich noch eine Frage hinterher schicken? War der Kanzler vorab informiert oder hat er das auch jetzt erst in der Pressekonferenz erfahren?
Ich glaube, der Kanzler hat es aus der Pressekonferenz oder im Umfeld der Pressekonferenz erfahren, so rum vielleicht.
Jemand anders hatte vorher noch Fragebedarf zu den Grünen. Ich kann nicht mehr nachvollziehen, wer das war. Herr Blinski? Ja? Hat sich erledigt, okay. Dann bleibe ich jetzt bei Ihnen, Herr Rinke, weil ich es aufgerufen habe. Wir machen mit dem Sicherheitspaket
ja,
immer weiter.
Genau. Danke. Frage wieder an Herrn Hebestreit. Wie enttäuscht ist die Bundesregierung, dass der Bundestag jetzt doch nicht in dieser Woche das Sicherheitspaket schon in zweiter und dritter Lesung verabschiedet? Das war ja eigentlich das Ziel oder die Hoffnung gewesen, dass dann auch morgen der Bundesrat schon zustimmen könnte.
Ich weiß nicht, wie emotional Sie jetzt eine Reaktion wollen. Das ist, obliegt dem Deutschen Bundestag, seine Tagesordnung zu bestimmen. Und da habe ich mich als Regierungssprecher dann rauszuhalten.
Aber die Frage bezog sich darauf, dass es die Hoffnung in der Regierung gab, dass man das sehr schnell beschließen könnte.
Ich glaube, wenn das dann in der nächsten Sitzungswoche passiert, ist das immer noch sehr schnell.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann, weil es auch die Innenpolitik betrifft, komme ich jetzt mal zu den Grenzkontrollen und bin bei Frau Jeckel.
Ja, einen Moment. Genau. Laut der Polizeigewerkschaft sind die Grenzkontrollen an den Grenzen im Westen und Norden des Landes kaum effektiv. Die Kontrollstellen und Hauptstraßen würden einfach umfahren werden, erklärte die Polizeigewerkschaft. Welche Bilanz zieht das BMI denn seit Einführung der Grenzkontrollen?
Für eine Bilanz ist es noch zu früh, deswegen kann ich hier keine Bilanz ziehen. Ich kann darauf hinweisen, dass die Polizei die Binnengrenzkontrollen nach den jeweiligen grenzpolizeilichen Erfordernissen lagerabhängig vornimmt und dabei Umfang, Intensität, der konkrete Ort und die konkrete Dauer der jeweiligen Kontrollen abhängig ist von der Lageentwicklung, der verkehrsinfrastrukturellen Gegebenheiten vor Ort und entsprechend regional unterschiedlich ausgeprägt sein kann und damit auch dynamisch.
Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, diese Grenzkontrollen, die ja sehr viele Ressourcen der Bundespolizei, knappe Ressourcen der Bundespolizei schlucken, sind überhaupt nicht effektiv, die werden einfach umgangen?
Dass es für eine Bilanz zu früh ist.
Herr Stavelberg, Sie wollten auch dazu?
Ja, weil es betrifft ja viele Nachbarländer auch. Also Sie sagen, es ist zu früh für eine Bilanz, aber vielleicht können Sie doch was sagen über die Zahl der Terroristen, Kriminellen, Illegalen und Schleuser, die man in diese Woche, also 10 Tage in etwa, festgestellt hat, vielleicht auch an der Westgrenze in Holland.
Ich fürchte, auch dafür ist es noch zu früh. Umfassende und gesicherte Zahlen liegen in dem Zusammenhang noch nicht vor. Deswegen kann ich auch keine Bilanz ziehen.
Ach so, ich hatte schon gehört, dass es einige Zahlen da gab. Was halten Sie von den Entwicklungen in den Nachbarländern, dass die kurz nachdem Deutschland also diese Maßnahme umgesetzt hat, dass die Niederlande auch sowas machen möchten, auch schon angefragt haben bei Europäische Union, ob es möglich ist, um da Migrationsgesetze außer Kraft zu setzen und dass möglicherweise auch die neue Regierung in Frankreich Grenzkontrollen einführen könnte.
Zum Handeln von anderen Staaten äußern wir uns als BMI grundsätzlich nicht.
Dann Herr Jessen dazu.
Ja, Herr Atta, Sie sagen, Sie haben noch keine Zahlen. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Herr Roskopf, hat aber offenbar dann doch Zahlen, denn er sagte, festzustellen sei, dass die Aufgriffe von unerlaubten Menschen sowie Schleusern relativ gering sei. Und er sagte weiter, dass noch nicht mal eine abschreckende Wirkung zu verzeichnen sei. Wenn der Polizeigewerkschaftsvorsitzende das weiß, wie kann es sein, dass das zuständige Ministerium es nicht weiß?
Ich habe ja gerade gesagt, dass umfassende und gesicherte Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen. Und deswegen werde ich auch keine Äußerungen oder Zahlen, die da genannt wurden, kommentieren.
Entspricht denn der ungesicherte Erkenntnisstand dem Eindruck, den der Polizeigewerkschaftsvorsitzende formuliert hat? Dafür braucht man keine gesicherten Zahlen.
Tut mir leid, ich werde das zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter kommentieren.
Herr Jung dazu?
Wir haben jetzt ja schon mitbekommen, dass rechtsradikale Regierungen in Europa aus dem Asylsystem der EU aussteigen wollen. Wie versucht denn die Bundesregierung das EU-Asylsystem, Herr Hebestreit, Herr Wagner, zu retten?
Also erstmal ist es so, dass die Bundesregierung all das, was sie an Maßnahmen entschieden hat im Kampf gegen irreguläre Migration im Rahmen des bestehenden EU-Rechtes und damit auch rechtskonform vollführt, das ist durchführt und es ist auch wirksam. Das zeigt sich, seitdem wir die Grenzkontrollen unter anderem ja Mitte Oktober vergangenen Jahres an den Grenzen insbesondere im Osten unseres Landes eingeführt haben. Und insofern muss man auch abwarten, um auf die Diskussion, die es eben gab, hinzuweisen, wie sich das jetzt auch an den anderen Grenzen entwickelt. Zum Zweiten ist es so, dass das Recht, das individuelle Grundrecht auf Asyl ein Grundrechtscharakter bei uns hat, Artikel 16a des Grundgesetzes. Und das bleibt auch bestehen. Und wir werben intensiv in der Europäischen Union dafür, das gemeinsame europäische Asylsystem, was gerade verabschiedet worden ist, jetzt auch in die nationalen Gesetzgebungen zu überführen. Wir werben sogar dafür, das schneller zu tun, als es ursprünglich vereinbart worden ist, nämlich nicht erst bis 2026, sondern die Möglichkeiten schon früher zu schaffen. Und dann kann sich auch die Wirksamkeit dieses Systems, indem es nämlich sowohl einen Solidaritätsmechanismus gibt, dass niemand mit der Herausforderung durch eine große Anzahl von Flüchtlingen alleingelassen wird und gleichzeitig es auch wieder die Varianten gibt, dass diejenigen, die zuständig sind für die Durchsetzung und Durchführung von Asylverfahren, auch dann ihrer Pflicht nachkommen. Und das ist das System, auf dem wir werben. Dass das in einzelnen Ländern auch Diskussionen gibt im Augenblick, das nehmen wir zur Kenntnis. Aber wichtig ist ja, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und dieses gute Beispiel heißt, im Rahmen der europäischen Gesetze zu handeln.
Naja, aber das ist ja jetzt, sind ja keine Diskussionen in anderen Ländern, das sind ja Angriffe auf dieses historische Asylsystem in Europa. Sehen Sie das nicht als gefährdet? Und müssen Sie da vielleicht nicht mehr tun, als nur dafür zu werben?
Herr Jung, das ist ja in der Politik so, dass man mit Argumenten am besten kämpft, sich auseinandersetzt. Und da ist das gute Argument immer der Feind des nicht so guten Argumentes. Und insofern werben wir mit unseren guten Argumenten und viele andere Länder ja auch mit ihren guten Argumenten dafür, dass wir da bei einer vernünftigen und klugen und abgewogenen Lösung in Europa bleiben können. Und ich habe auch das Gefühl, dass das etwas ist, was in weiten Teilen Europas so gesehen wird. Und dann müssen wir mal sehen, was in einzelnen Ländern, die das kritischer sehen, am Ende aus der Diskussion, die dort gerade stattfindet, am Ende folgt.
Dann Frau Jeckel dazu und im Anschluss Herr Gühle.
Ganz kurz, wann, Herr Atter, planen Sie denn eine erste Bilanz zu ziehen? Wann können wir damit rechnen?
Ich rechne damit, dass wir demnächst auch Zahlen nennen können. Ich kann Ihnen jetzt keinen festen Zeitpunkt nennen. Wichtig ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang dann einen Moment noch abzuwarten. Solche Zahlen werden auch immer qualitätsgeprüft von der Bundespolizei. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist einfach noch zu früh.
Sprechen wir von Wochen, Monaten?
Wir werden Zahlen dann nennen, wenn wir sie vorliegen haben, in gesicherter Form.
Herr Gühler.
Ja, also erweitert ein bisschen im Migrationsthemenkomplex. Da würde mich interessieren, ob der Kanzler wahrgenommen hat, den offenen Brief, der von SPD-Politikern jetzt aufgesetzt wurde, die Menschenwürde auch in der Migrationsgesetzgebung zu bewahren und dafür einzustehen. Und wenn er es wahrgenommen hat, was für Konsequenzen er daraus zieht.
Natürlich hat der Bundeskanzler das wahrgenommen. Es war auch gestern Thema in der SPD-Bundestagsfraktion im weiteren Sinne. Und der Bundeskanzler fühlt sich in seinem Kurs bestärkt, der ja auf der Menschenwürde aufbaut und der ja auch ganz klar das Grundrecht für Asyl schützt. Und er sagt, wir können nur eine offene und freie Gesellschaft bleiben und auch zuwanderungsfreundlich, wenn wir es uns gelingt, dass diejenigen, die kein Anrecht haben, in Deutschland sich aufzuhalten und die gerichtsfest, gerichtsfest entschieden worden ist, dass die auch zurückgeführt werden in die Länder, die dafür zuständig sind oder in ihrer Heimat. Und das ist Teil der Medaille sozusagen, die zweite Seite der Medaille. Deutschland ist ein Land wie wenig andere Länder, was die Zuwanderungsraten angeht. Wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Wir haben Möglichkeiten erleichtert, in Deutschland beruflich Fuß zu fassen aus dem Ausland und brauchen auch Zuwanderung, um unseren Wohlstand und unseren Wohlstand zu sichern. Und das ist der eine Teil. Und da haben wir vieles erleichtert. Und dann heißt aber auch, dass diejenigen, die im Rahmen unserer Gesetze hier nicht sich aufhalten dürfen und es keine Hinderungsgründe dafür spricht, dass sie zurück in ihre Heimat oder in die Länder, in die sie in ihr Asylverfahren, wenn es jetzt um die Schengen-Fragen geht, in ihr Asylverfahren abzuwarten haben, dass die dann auch dahin zurückgehen. Und das ist Sinn der Sicherheitspakete der Bundesregierung und auch das Handeln der Bundesregierung. Und dafür werben wir und dafür wirbt auch der Bundeskanzler auch innerhalb seiner Partei.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Ableitung des Kanzlers jetzt aus dem offenen Brief ist, dass er sich in seinem Kurs bestärkt fühlt?
Er fühlt sich grundsätzlich, ich habe jetzt den grundsätzlichen Kurs und er sieht das auch, wenn der Vorwurf, den Sie gerade kolportiert haben, nämlich, dass das weiterhin mit der Menschenwürde in Einklang zu bringen sei, dann fühlt er sich bestärkt, ja.
So, dann mit der letzten Frage zu dem Themenkomplex, dann machen wir thematisch weiter. Herr Sabelberg nochmal.
Ja, kurzen Blick hat ergeben, dass, glaube ich, nach dieser ersten Woche 900 illegale Einreisen da waren. Ich glaube, gezählt von der Bundespolizei, 180 Stück an der Grenze Nordrhein-Westfalen Richtung Westen. Wie bewerten Sie diese Zahl? Von Herrn Atter?
Also nochmal, es gibt keine umfassenden und gesicherten Zahlen. Es handelt sich um sehr vorläufige Zahlen, die Sie jetzt genannt haben. Deswegen muss ich noch um etwas Geduld bitten, bis wir diese umfassenderen Zahlen vorliegen haben. Und dann werden wir die ganz sicher auch mitteilen.
Ja, ich verstehe schon. Aber ich glaube, die Kontrollen werden gemacht von der Bundespolizei. Und Sie als Innenministerium gehen auch über die Bundespolizei. Also diese Zahlen, die kommen noch nicht irgendwie. Die hat ja wahrscheinlich kein Praktikant hingeschrieben. Von daher würde ich gerne wissen, also ob, wenn diese Zahl herausgegeben wird, ob Sie diese Zahl kennen und ja, ob Sie das einfach, wenn Sie das jetzt so hören, ob Sie das für eine hohe Zahl finden oder nicht so hoch oder mittelhoch.
Herr Sabelberg, erstmal möchte ich für alle Praktikantinnen und Praktikanten in diesem Land eine Lanze brechen. Einige von Ihnen, die hier auf der Bank sitzen, waren irgendwann in Ihrem Leben auch mal Praktikantinnen und Praktikant. Ich weiß von mir, ich habe großartige Arbeit geleistet, aber bin ich überzeugt und kann es auch für die anderen sagen. Insofern, das jetzt als einen Vorwurf zu wenden, ist unnötig. Wir haben das Spiel ja jetzt schon oder die Diskussion jetzt 3-4 Runden gemacht. Und die Bundesregierung tut gut daran, eine solche Maßnahme jetzt erstmal wirken zu lassen. Und läuft erst wenige Tage. Und irgendwann in den nächsten 2-3 Monaten, sage ich jetzt mal, werden wir dazu übergehen können, zu beurteilen, eine Bilanz zu ziehen, um zu sehen, ob das, was wir uns von diesen Kontrollen versprechen, auch eintritt. Und das sind ja jetzt, Sie haben Zahlen genannt, die sicherlich, also die will ich gar nicht abstreiten, dass die so erhoben worden sein können. Aber für eine Bilanz reicht es ja nicht, eine Zahl zu haben, einen Strich drunter zu ziehen und sagen, das ist jetzt viel oder wenig, sondern dass man erstmal einen gewissen Zeitraum abwartet, um dann sich auch anzugucken, sind die Maßnahmen, die wir da ergriffen haben, wirksam. Und das warten wir ab und dann werden wir Ihnen hier die Bilanz vorlegen und ich bin auch sicher, dass großes Interesse daran herrschen wird. Aber jetzt nach, wenn ich richtig weiß, 11 Tagen oder 9 Tagen, die diese Kontrollen laufen, ist doch etwas sehr, sehr verfrüht, um da schon etwas zu haben. Und deshalb bin ich auch immer wieder beeindruckt, dass sich andere eine so frühe Bilanz zutrauen.
Ich würde auch mal vorschlagen, dass wir jetzt thematisch weitermachen. Ich bin bei Herrn Warwick und es geht um Nord Stream.
Ja, am 26. September jährt sich ja zum zweiten Mal der Terroranschlag gegen die zivile Energieinfrastruktur Nord Stream. Da würde mich interessieren, geht denn die Bundesregierung, wie bisher schon mehrmals kundgetan, nach wie vor von einem staatlichen Akteur dieses Angriffs aus?
Also, wenn ich es richtig weiß, haben wir uns zu den Akteuren überhaupt nie hier erklärt, sondern zu ihrer Frustration habe ich immer wieder auf den Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen in diesem Fall führt, verwiesen. Und das würde ich auch in diesem Fall tun, ohne irgendetwas von dem, was Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, hier mir zu eigen zu machen.
So viel war das ja nicht, aber es gab einige, nicht hier, aber in kleinen Anfragen hat die Bundesregierung das durchaus zu verstehen gegeben. Dann zu meiner Nachfrage. Seit August 2024 wissen wir ja, dass die Beweislage, Sie haben ja da gerade davon gesprochen, vom Generalbundesanwalt zumindest so klar ist, nach 2 Jahren intensiven Ermittlungen, dass ein Richter am Bundesgerichtshof einen Haftbefehl ausgestellt hat gegen einen ukrainischen Staatsbürger und Profitaucher, der dann sich der Haft entzogen hat durch Flucht in die Ukraine, nach aktuellem Wissensstand in einem Auto mit diplomatischem Kennzeichen, ebenfalls ukrainischer Provenance. Da würde mich interessieren, 2 weitere Tatverdächtige, die auch schon entsprechend kommuniziert worden vom Generalbundesanwalt, soll es sich auch um ukrainische Staatsbürger handeln. Da würde mich generell interessieren, was zieht denn der Kanzler für Schlüsse aus diesem aktuellen Status quo in Bezug auf Rolle und Umgang der Ukraine in dieser Causa?
Ich glaube, der Kanzler hatte sich zum Sabotageanschlag auf die Nord Stream Pipeline immer einheitlich eingelassen, indem er nämlich gesagt hat, er will wissen, wer diejenigen sind, die diesen Anschlag verübt haben. Sie haben zu Recht darauf verwiesen, dass Haftbefehle ausgestellt worden sind. Das ist in einem Rechtsstaat so üblich und dann muss es ein Verfahren geben und am Ende dieses Verfahrens steht ein Urteil und dann tut man gut daran, sich nach diesem Urteil dazu zu äußern.
So, wir machen thematisch bunt weiter. Ich bin jetzt bei Frau Udino und es geht um UniCredit.
Ja, ich hatte eine Frage. Bundeskanzler Scholz hat eine Rede beim 23. Deutschen Bankentag am 23. April 2024 in Berlin gehalten. Und ich zitiere, es ist meine Überzeugung, dass der wesentliche Unterschied für die Wachstumsperspektiven der USA oder Europas in der fehlenden Kapitalmarktunion und in der fehlenden Marktunion und auch der fehlenden Bankenunion liegt. Wir werden das zu einem Thema größter Priorität machen müssen und so weiter. Hat Herr Kanzler Scholz Ihre Meinung geändert?
Nein.
Okay. Nachfrage. Herr Scholz hat das Vorgehen von UniCredit als unfreundlich und feindlich genannt. Normalerweise nimmt die Bundesregierung zum einzelnen Fälle keinen Stand. Was ist dieses Mal anders?
Er ist danach gefragt worden. Und es ist ja so, Sie wissen, dass die Bundesregierung seit vielen Jahren einen nicht geringen Anteil an der Commerzbank hält. Ein Teil dieses Anteils ist jetzt veräußert worden. Und dann hat UniCredit über weitere Mechanismen, ohne die Bundesregierung dafür in ihrem Interesse vorher in Kenntnis zu setzen, sich weitere Anteile verschafft. Das ist ihr gutes Recht. Und gleichzeitig ist das gute Recht der Bundesrepublik Deutschland auch als Anteilseigner, dazu klar Stellung zu nehmen. Es ist eine sehr wichtige Bank, auch für die bundesdeutsche Wirtschaft. Und sie folgt eine eigenständige Strategie. Und die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass diese eigenständige Strategie wichtig ist, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und deswegen haben sich sowohl der Bundeskanzler als auch das Bundesfinanzministerium in den vergangenen Tagen dazu sehr klar geäußert.
Herr Rinke, dazu?
Ja, direkt anschließend, Herr Hebestreit, hat die Bundesregierung vor, den Übernahmeversuch von UniCredit abzuwehren und zu verhindern? Und wenn ja, wie würde sie das anstellen?
In der Bundesregierung gibt es im Augenblick keine, also wir sind da nicht Akteur. Die Bundesregierung hält Anteile an der Commerzbank. Dazu gibt es einen Lenkungsausschuss, der darüber entscheidet, wie man da agiert, aber es gibt jetzt keine weiteren Überlegungen, da irgendetwas abzuwehren, sondern das ist jetzt Sache der Kapitalmarktakteure.
Ja, wenn ich nachfragen darf, wenn Sie gleichzeitig die wichtige Rolle der Bank für die deutsche Wirtschaft bezeichnen, dann verstehe ich nicht, warum, also wenn man zu dem Schluss kommt, dass es kein guter Schritt ist, warum die Bundesregierung dann sich nicht bemüht, das zu verhindern.
Dann nehme ich das, Ihre Wortmeldung zur Kenntnis, also Ihre Einschätzung.
Also die
Bundesregierung, dass Sie das nicht verstehen.
Will es nicht verhindern. Ja?
Ich habe gesagt, was ich gesagt habe, Herr Rinke.
Dann bleibe ich bei der deutschen Wirtschaft und bin bei Frau Färber. Es geht um Northvolt.
Genau, um die geht es. Dorte Färber vom ZDF.
Können Sie bitte das Mikro vor sich nehmen? Diese Mikros reagieren sehr sensibel, wenn man sie nach vorne biegt.
Mach ich.
Danke.
Eine Frage ans Wirtschaftsministerium und auch an den Regierungssprecher. Der Bund und auch das Land Schleswig-Holstein subventionieren ja Northvolt. Welche Auswirkungen hat die angekündigte, also die Stellenabbau in Schweden, halten Sie das weiter für gut investiertes Geld? Und die zweite Frage dazu ist, bleibt es beim Zeitplan 2026?
Ich fange gerne an. Ja, wir sind mit allen Beteiligten im Gespräch und die Situation in Schweden hat keinerlei Auswirkungen auf das Projekt in Heide. Wir halten auch am Zeitplan fest.
Keine Nachfragen dazu, dann machen wir thematisch dazu.
Da. Herr Grewe, ich hätte noch mal eine Nachfrage. Wenn Sie keine Auswirkungen sehen, heißt das, dass Sie von der schwedischen Firma auch die Zusicherung haben, dass der Stellenabbau, der jetzt dort stattfindet, sich tatsächlich nicht auf Deutschland beziehen wird? Und haben Sie die Zusage, dass die Investitionen genau in dem Zeitplan bleiben, der eigentlich verabredet war?
Wir sind in Gespräch mit dem Unternehmen und aktuell liegen keinerlei Erkenntnisse vor, die das in Zweifel ziehen.
Dann wandere ich jetzt eine Reihe weiter nach vorne und bin bei Herrn Guggemoos zum Bürgergeld, wenn ich das richtig sehe.
Genau, richtig. Meine Frage geht ans BMS und ist auch zunächst mal eine Lernfrage. Also basieren die eingepreisten 36 Milliarden auf der Annahme, dass mehrere hunderttausend Menschen aus dem Bürgergeldbezug im kommenden Jahr in Arbeit vermittelt werden und sich so die Bürgergeldzahlung reduzieren? Ist das so richtig?
Ja, haben Sie vielen Dank für die Frage. Das kann ich so nicht bestätigen, sondern richtig ist, mit Blick auf die Berichterstattung, die Sie ansprechen, die gestern stattgefunden hat, dass grundsätzlich in Betracht zu ziehen ist, dass der Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 auf den aktuellen Frühjahrsprognosen beruht, die zum wirtschaftlichen Wachstum aufgestellt werden. Und zudem ist mit einzubeziehen, dass wir Effekte des Wachstums durch die Wachstumsinitiative zudem auch noch erwarten.
Okay, und dann würde mich noch interessieren, wie hoch genau ist die Summe an Kosten für die Unterkunft, die die Kommunen übernehmen? Also sind das die 9 Milliarden extra, die jetzt gerade medial zirkulieren? Ist das richtig?
Ja, haben Sie vielen Dank für die Frage. Ich werde aber auch heute an dieser Stelle nicht zu Einzelposten im Haushaltsentwurf Stellung beziehen, der zudem von der gesamten Bundesregierung aufgestellt ist. Das gebietet schlicht auch der Respekt vor dem laufenden Haushaltsverfahren. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an aus der Berichterstattung gestern, der zeigt, wie komplex die Aufstellung des Haushalts ist, weil dort beispielsweise in der gestrigen Berichterstattung fälschlicherweise die Kosten für die KDU-Mittel gänzlich dem Bund zugeschrieben wurden. Und das ist nicht der Fall. Aber wiederhole mich hier und bitte um Verständnis, dass ich zum laufenden Haushaltsaufstellung keine Stellung beziehen werde.
Frau Markmeier, war das eine Meldung dazu?
Ja. Ich habe ja gerne Verständnis, aber in diesem Fall nicht. Es wird ja behauptet, es würde 10 Milliarden Euro mehr kosten. Und es ist unstrittig, dass die Zahlen im Bundeshaushaltsplan und in den Unterlagen für den Haushaltsausschuss unterschiedlich sind. Und wenn Sie sagen, dass die 507 Euro pro Haushalt Unterkunftskosten nicht alleine der Bund trägt, dann müssten Sie zumindest sagen, welchen Anteil der Bund trägt. Und Sie müssten diesen Zahlen was entgegensetzen.
Haben Sie vielen Dank. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie gerne mehr Informationen haben wollen. Ich bleibe aber dabei, ich kann dazu keine Auskunft zu einzelnen Posten geben.
Dann bleibt aber im Raum stehen, 6,6 Milliarden mehr für die Unterkunftskosten.
Nein, es bleibt nicht im Raum stehen. Wir haben das gestern dementiert und dabei bleiben wir.
Aber Sie haben keine eigenen Zahlen genannt.
Warum? Wir legen grundsätzlich keine Zahlen zum Haushaltsentwurf, der noch nicht verabschiedet ist, vor.
Okay. Dann, aber Frau Markmeier, dann drehen wir uns jetzt ein bisschen im Kreis. Dann würde ich jetzt thematisch tatsächlich weitermachen und das ist angekommen. Herr Güler, dazu? Nee, neues Thema, okay. Dann bleibe ich jetzt nochmal bei der Liste. Das geht nach wie vor mehr oder weniger innenpolitisch weiter. Herr Blinski, zu den Lieferengpässen war das. Also, da sehe ich leider das Mikro nicht.
Das weiß ich.
Ja.
Dimitri Blinski für RTL und NTV. Meine Frage richtet sich ans Gesundheitsministerium.
Wechseln einmal.
Man konnte das der Presse entnehmen. Apotheker und Ärzte schlagen aktuell Alarm. Es fehlen 500 Medikamente, beziehungsweise es gibt Lieferengpässe bei 500 Medikamenten. In einigen Apotheken sind das noch viel mehr. Meine Frage dazu, diese Situation hatten wir auch im letzten Jahr und das sollte eigentlich daran gearbeitet werden. Meine Frage dazu, ja, wie wird an diesem Problem aktuell gearbeitet und wie wird dagegen vorgegangen? Und generell dazu noch, wir müssen Medikamente, teilweise Standardmedikamente aus Kamerun, aus China, aus Indien einkaufen. Warum liegen Standardmedikamente hier in Deutschland nicht vor, beziehungsweise werden auch in Deutschland nicht produziert?
Pardon, ich habe nicht gesehen, dass der niemand am Platz sitzen soll.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht einmal grundsätzlich noch, es ist so, trotz Lieferengpässen können die Patientinnen und Patienten in Deutschland mit therapiegerechten Arzneimitteln versorgt werden, das mal vorweg. Also bei Lieferengpässen bestimmte Arzneimittel stehen eigentlich fast immer wirkstoffgleiche Arzneimittel oder eben therapeutische Alternativen zur Verfügung. Wir haben aktuell noch circa 1% der rund 50.000 verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die von Lieferengpässen betroffen sind. Und im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Lieferengpässe halbiert. Wir haben ja im vergangenen Jahr das Arzneimittellieferengpassbekämpfungsgesetz verabschiedet. Das zeigt Wirkung. Wir haben damit eben bereits im letzten Jahr auf die Engpässe im Arzneimittelmarkt reagiert. Wir haben Weichen gestellt, damit sich die Situation verbessert. Zum Beispiel haben wir für kritische Arzneimittel, insbesondere Kinderarzneimittel, neue Rabattverträge verboten. Festbeträge wurden ausgesetzt. Für Antibiotika und Krebsarzneimittel müssen Krankenkassen 50% in Europa einkaufen, um eben genau die europäische Produktion zu stärken und die Abhängigkeit von zum Beispiel China und Indien, um der Abhängigkeit vorzubeugen. Und pharmazeutische Unternehmen sind auch verpflichtet, einen Vorrat von 6 Monaten zu lagern, wenn sie sich an Rabattverträgen beteiligen möchten. Genau, so viel erstmal dazu.
Nachfrage dazu? Oder ist es beantwortet? Ja? Aber ich bleibe bei Ihnen, Herr Blinski, weil wir dann nämlich außenpolitisch werden. Deswegen nehme ich die Frage zum Wolf jetzt gleich noch dazu.
Die Frage richtet sich jetzt ans Umweltministerium.
Dann wechseln wir gleich nochmal.
Es geht um die reformierte Wolfsjagd in Europa. Meine Frage dazu, was erhofft man sich davon? Was bedeutet das eigentlich für Menschen und Wölfe? Und vielleicht können Sie uns generell noch ein paar Zahlen liefern. Wie viele Wolfsangriffe gab es denn tatsächlich im vergangenen Jahr, zum Beispiel in Deutschland?
Moment. Auch da, so.
Jetzt leuchtet es rot. Ja, vielleicht nochmal zur Richtigstellung. Der Gegenstand des Beschlusses heute im Ausschuss der Ständigen Vertretung ist nicht die Wolfsjagd gewesen, sondern der Schutzstatus in der Berner Konvention. Das heißt, der Wolf galt bislang als streng geschützt und wird jetzt herabgestuft auf den Status geschützt. Die Begründung dafür liegt einfach darin, dass wir festgestellt haben, es gibt Probleme mit verschiedenen Wölfen in verschiedenen Regionen. Und diese Herabstufung ist aus unserer Sicht eine Möglichkeit, den Bundesländern, die ja hier handeln, mehr Handlungsspielraum zu geben. Wenngleich, und das ist wichtig eben zu beurteilen, wir reden jetzt über die Berner Konvention, das ist quasi internationale Ebene. Davon abhängig ist die FFH-Richtlinie, also die europäische Ebene, und davon wieder abhängig ist die nationale Ebene. Diese Kaskade muss man sich einfach vor Augen halten. Was bleibt, ist, dass der Wolf eine geschützte Art ist und eben nicht komplett zum Abschuss freigegeben wird. Das ist wichtig zu verstehen. Gleichzeitig wird der gute Erhaltungszustand weiterhin ausschlaggebend dafür bleiben, ob Problemwölfe in den betroffenen Regionen auch tatsächlich nach den geltenden Regeln abgeschossen werden können. Und nicht zuletzt ist wichtig der gute Herdenschutz. Der bleibt die wichtigste Maßnahme, um tatsächlich Herden zu schützen. Und was mir noch wichtig ist zu betonen an der Stelle, die Kommission hat zugestanden, dass es sich bei dieser Änderung eben ausschließlich um den Wolf handelt und nicht um viele weitere Tiere, die eben auch noch in der Diskussion gewesen sind. Damit ersparen wir uns lange Diskussionen über den Naturschutz, den Artenschutz in Europa und handeln quasi der Situation angemessen. Zu den Zahlen, zu den aktuellen Zahlen kann ich Ihnen jetzt aus dem Ärmel nichts schütteln, aber es gibt ja die Seite der Wolfsbeobachtung und da können Sie nachschauen. Ich kann Ihnen aber auch gerne die aktuellen Zahlen nochmal schriftlich nachliefern.
So, dann kommen wir mal zu dem größeren Themenkomplex Nahost und ich fange an bei Herrn Warwick.
Ja, Herr Wagner-Hebestreit, letzte Woche hatten Ihre jeweiligen Vertreter erklärt, Sie könnten zu den tausendfachen Pager-Explosionen noch keine völkerrechtliche oder sonst wie geartete Wertung vornehmen, weil die Bundesregierung hat noch keine eigenen Erkenntnisse etc. Jetzt ist eine Woche vergangen. Mittlerweile steht auch eigentlich relativ fest, dass Israel dafür verantwortlich war. Da würde mich interessieren, zu welcher Schlussfolgerung die Bundesregierung denn gekommen ist in ihrer völkerrechtlichen Bewertung hinsichtlich dieser tausendfachen Explosion von zivilen Kommunikationsgeräten.
Herr Warwick, genau dieselbe Frage im selben Wortlaut hat mir Herr Jung, glaube ich, am Montag hier gestellt. Insofern würde ich Sie einfach auf das Protokoll der Bundespressekonferenz von Montag verweisen.
Da muss ich den Part beim Protokoll lesen, was ich brav gemacht habe, ignoriert haben, aber dann zumindest eine Nachfrage laut dem libanesischen Gesundheitsministerium hat Israel innerhalb von 48 Stunden 600 Zivilisten getötet bei seinen Bombenteppichen mit Fokus auf Beirut. Können Sie uns dazu noch eine Stellungnahme der Bundesregierung verraten?
Also vielleicht mal, das ist ja ein Thema, was hier, glaube ich, auch breit interessiert. Wir sind natürlich äußerst besorgt über die jüngste Eskalation der Gewalt und über die wirklich extreme Anspannung, die da gerade herrscht zwischen Israel und der Hisbollah, zwischen Israel und Libanon. Wir sehen viele Opfer, auch unter der Zivilbevölkerung, ja auch Kinder. Das ist wirklich erschütternd und das ist schrecklich. Sie wissen, dass in diesem Konflikt und in Konflikten ja allgemein der Schutz der ZivilistInnen ganz oben stehen muss. Es ist so, dass wir, und das hat ja die Außenministerin gestern, glaube ich, auch in New York nochmal gesagt, jetzt alles dafür tun müssen, zusammen mit unseren Partnern, dass die Region da nicht in einen weiteren großen Krieg rutscht. Und die Gefahr gibt es ja durchaus. Insofern liegt der Fokus jetzt auf den diplomatischen Bemühungen, dafür zu sorgen, dass es eine diplomatische Lösung für das Kräftemessen dort gibt. Sie wissen, dass die Hisbollah ja weiterhin Israel mit Raketen beschießt, gerade heute Morgen erst wieder, dass weiterhin Zehntausende in Nordisrael nicht in ihre Heimat zurückkehren können aufgrund der Bedrohung durch die Hisbollah und die bestehende Drohkulisse da und die fortlaufenden Angriffe. Und gleichzeitig eben das Leid, was wir eben auch in Libanon sehen, jetzt infolge der Militäroperation. Insofern ist ganz klar, es gibt da weiterhin ein Fenster für eine diplomatische Lösung. Wir unterstützen da vor allen Dingen unsere amerikanischen, unsere französischen Freunde, die da ja sehr aktiv sind. Und wir sprechen natürlich auch mit unseren Partnern. Unser klarer Appell geht eben auch an die Mächte, die hinter der Hisbollah stehen, Iran da zu nennen zum Beispiel, alles dafür zu tun, dass die Hisbollah aufhört, Israel mit Raketen anzugreifen und alles dafür zu tun, dass der Weg aus dem Konflikt, der ja vorgezeichnet ist in der UN-Resolution 1701, das heißt mit konkreten Deconflicting-Schritten, also Rückzug von der Blue Line, der sogenannten blauen Linie, andere Schritte, die dort aufgeht, dass der auch gegangen wird.
Dann Frau Jeckel zu diesem Thema.
Ich möchte doch nochmal zur Pager-Attacke zurück. Das stimmt, Sie haben am Montag nochmal gesagt, dass Sie keine Erkenntnisse haben zu einer Attacke, die mutmaßlich einer der engsten Freunde Deutschlands getätigt haben soll. Was Sie aber noch nicht gesagt haben, bemüht sich denn die Bundesregierung darum, dort Erkenntnisse zu gewinnen? Und würde sie eine unabhängige Aufarbeitung und Untersuchung dieser Attacke unterstützen?
Ich glaube, Frau Jäger, Sie haben mich nicht ganz richtig zitiert. Ich glaube, ich hatte am Montag gesagt, ich habe keine Erkenntnisse, die ich hier mit Ihnen teilen kann. Aber es ist ja weiterhin so, und dass dieser Vorfall, der ja sozusagen schreckliche Bilder auch von Opfern in der Zivilbevölkerung danach sich gezogen hat, Kinder, die dabei auch verletzt ums Leben gekommen sind, dass der in der Tat nicht so eindeutig attribuiert ist, jedenfalls offiziell nicht. Insofern tue ich mich schwer, das hier spekulativ einzuordnen oder dazu hier eine Einschätzung zu treffen. Aber klar ist doch, dass das aufgeklärt werden muss. Da sind sicher auch libanesische Stellen dran. Aber ich tue mich schwer, jetzt hier für die Bundesregierung da eine Einordnung zu geben zu einem Vorfall, wo einfach die Gemengelage total unklar ist.
Da würde mich natürlich interessieren, was denn der konkrete Unterschied ist zwischen Informationen, die Sie haben und Informationen, die Sie hier nicht teilen können. Aber verstehe ich das richtig, dass die Bundesregierung auch aktiv diese Untersuchung unterstützt oder unterstützen die das einfach passiv aus der Ferne, wenn im Libanon solche Untersuchungen stattfinden?
Also nochmal, ich glaube, ich habe gerade eben sehr länglich auf die Frage von Herrn Warwick ja dargelegt, was gerade unser Fokus ist. Unser Fokus ist, das Leid der Menschen in der Region zu mindern, indem wir die Bemühungen unterstützen, die Bemühungen unternehmen, um den Konflikt und die Eskalation da zu verhindern. Und darauf kommt es in dieser Stunde, glaube ich, wirklich an.
Herr Ayash dazu.
Die Bundesaußenministerin in den Libanon, also in den Nahen Osten zu reisen, so als Vermittlung oder was, dass dieser Krieg schweigen soll?
Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, Herr Jasch, haben Sie gefragt, ob ich eine Reise der Ministerin hier anzukündigen habe. Sie wissen, dass wir Reisen der Ministerin ankündigen, wenn wir sie dann ankündigen. Es ist so, dass sie mit ihren
Kolleginnen und Kollegen in der Region in engen Austausch steht. Es laufen ja jetzt auch eine Menge Gespräche in New York, wo ja gerade die Generalversammlung der Vereinten Nationen tagt. Nochmal, es gibt ja Bemühungen, vor allen Dingen auch von amerikanischer und französischer Seite, die wir unterstützen. Und der Fahrplan dafür ist ja sehr klar. Es ist das, was in der UN-Resolution 1701 vorgezeichnet ist.
Nachfrage dazu, Herr Ersch? Oder ist beantwortet? Beantwortet, ja. Dann Herr Jung.
Ich wollte auch nochmal zur Lage im Libanon kommen. Ich meine, was wir da am Montag gesehen haben, das ist seit 2006 der blutigste Tag im Libanon gewesen, einer der tödlichsten Tage in der Geschichte des Libanons. Ist die Bundesregierung vom Ausmaß der toten Zivilisten überrascht worden? Gerade jetzt, also die Frage gerade im Hinblick dessen, dass der israelische Verteidigungsminister ja vor kurzem noch gedroht hat, Zitat, den Libanon in die Steinzeit zurückzubomben.
Also die Bilder, die uns aus dem Libanon erreichen, sind schrecklich. Die haben natürlich vor allen Dingen mal einmal damit zu tun, dass die Hisbollah sich ja ähnlich wie auch andere Gruppierungen in der Region hinter ziviler Infrastruktur und in sozusagen Städten, Dörfern versteckt und ihre Raketenbasis da sehr nah, Raketen, ihre Abschussvorrichtungen und anderes, ihre militärischen Strukturen sehr nah an zivilen Einrichtungen bauen. Aber natürlich ist jedes Kind, jeder Zivilist, jede Zivilistin, die da stirbt, einer zu viel. Und das ist natürlich so, das ist ja auch geltendes humanitäres Völkerrecht, das ist sozusagen geltendes Kriegsrecht, dass alle Parteien alles dafür tun müssen, das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten bestmöglich zu schützen.
Da, haben Sie denn den Eindruck, dass Israel das versucht? Weil das, wie gesagt, historischer Tag und gerade... Wie bewerten Sie denn diese Angriffe, gerade nach der Ankündigung von Galant, die ich ja gerade zitiert habe, Libanon in die Steinzeit zurückzubauen?
Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, hier einzelne militärische Aktionen von dieser Bank zu bewerten, weil ich dafür auch ehrlich gesagt nicht die Elemente zur Hand habe, um das hier völkerrechtlich einordnen zu können. Aber nochmal, es ist doch ganz klar, dass Zivilistinnen und Zivilisten geschützt werden müssen, dass die Bilder, die uns da reichen, schrecklich sind, dass jetzt ein diplomatischer Ausweg gefunden werden muss, eine Lösung auf dem Weg der Verhandlungen, und der Weg dafür ist vorgezeichnet in der UN-Resolution, die ich ja schon zitiert habe. Und das ist, glaube ich, das, auf das jetzt der Fokus liegen muss.
Herr Warwick dazu nochmal?
Ja, zum einen nochmal dann doch eine konkrete Nachfrage zu den Pager-Explosionen. Sie haben gesagt, Sie können das weder direkt Israel oder die Bundesregierung, weiß man immer nicht, ob wirklich Israel dazu verantwortlich ist und dass Sie es auch völkerrechtlich nicht in dem Einzelfall bewerten können. Aber wir haben jetzt sozusagen zivile Kommunikationsgeräte, Pager, die tausendfach zur Explosion gebracht worden, widerspricht dies nach Einschätzung des Auswärtigen Amts, dem Waffenübereinkommen der Vereinten Nationen, CCW, das sowohl Deutschland als auch Israel unterschrieben haben und die militärische Nutzung von zivilen Geräten in Form von Sprengfallen untersagt und ächtet. Das können Sie ja grundsätzlich sagen, ob Sie darin sozusagen einen Bruch sehen oder nicht.
Herr Warbeck, ich glaube, was ich zu dem Sachverhalt gesagt habe, ist das, was ich gesagt habe, und darauf würde ich Sie verweisen. Ich nehme wahr, aber das nur am Rande, ich nehme wahr, dass es unter Völkerrechtlern dazu ja eine Debatte gibt, die offensichtlich ja aufzeigt, dass diese Frage, die Sie uns da jetzt hier stellen, nicht so einfach zu beantworten ist. Aber nochmal, das, was ich sozusagen als Sprecher des Auswärtigen Amts Ihnen dazu sagen kann, habe ich gesagt, und darauf verweise ich Sie nochmal.
Dann noch eine letzte Verständnisfrage. Im Fall des Ukraine-Kriegs zeigen Sie sich ja weit weniger vorsichtig mit der Verurteilung beim Tod von Zivilisten in der Ukraine, und das bei einer Ratio getötete Kombattanten versus getötete Zivilisten, die weit geringer ausfällt als jetzt im Fall von Gaza oder auch Libanon. Wie erklären Sie denn den Kollegen im globalen Süden diesen Widerspruch zwischen einer klaren, eindeutigen Verurteilung bei russischen Angriffsoperationen gegen zivile Gebäude versus, wenn das Ganze durch die israelische Armee durchgeführt wird, mit mehr Zivilisten, die dabei zu Tode kommen?
Also ehrlich gesagt muss ich Ihren Vergleich von der Situation in der Ost und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wirklich zurückweisen. Ich glaube, Sie vergleichen da einfach Dinge, die nicht miteinander verglichen werden können. Und bei dem Angriffskrieg in der Ukraine ist es ja so, dass Russland als Staat ganz gezielt zivile Infrastruktur angreift mit dem Ziel, Zivilbevölkerung zu terrorisieren und zu zermürben, Kraftwerke, Heizkraftwerke angreift, Schulen, Theater angreift, mit dem Ziel, den Willen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, dort einen Aggressionskrieg führt, der völkerrechtswidrig ist. Ich glaube, das ist etwas sehr anderes als das, was als die Lage, auf die wir da gerade im Nahen Osten blicken.
So, wir wechseln einmal nach Südamerika und ich bin nochmal bei Ihnen, Herr. Dazu? Da habe ich nicht gesehen. Pardon, Herr Meyessen.
Ja, Herr Wagner, ich möchte zitieren Filippo Grandi, den UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Der sagte gestern, und zwar als Reaktion auf die jüngste Angriffswelle, Israeli airstrikes in Lebanon are now relentlessly claiming hundreds of civilian lives. Auf Deutsch sagt er also, die jetzigen Luftangriffe fordern unbarmherzig, unerbittlich Hunderte von zivilen Leben. Haben Sie irgendwelche Informationen, die diesem Eindruck widersprechen würden?
Also ich glaube, bei dem, was ich hier bisher gesagt habe, ist doch, glaube ich, zum Ausdruck gekommen, dass wir auch mit großer Sorge die massiven Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sehen. Sie haben die Todeszahlen ja zitiert. Sie wissen, dass mehr als 110.000 Menschen fliehen mussten aus dem Süden Libanons in den Norden. Insofern ist es doch ganz klar, und das ist hoffentlich deutlich geworden in dem, was ich hier vorher gesagt habe, dass wir an die Konfliktparteien appellieren, Zivilistinnen und Zivilisten bestmöglich zu schützen. Das muss weiterhin Primat haben. Und klar ist doch auch, dass die humanitären Bedarfe ansteigen werden und da Notwendigkeit sein wird für Hilfe. Und da steht natürlich Deutschland auch bereit. Wir tun ja auch schon einiges in Sachen humanitärer Hilfe im Libanon. Aber nochmal, sozusagen, diese Situation muss diplomatisch gelöst werden und darauf liegen jetzt alle Bemühungen.
Ja, der Ausdruck der großen Sorge, den hören wir häufig von Ihnen. Gleichwohl, ich habe gefragt und möchte das wiederholen, teilen Sie die Einschätzung von Filippo Grandi, dass die Art der israelischen Angriffe jetzt unbarmherzig, unerbittlich, unnachgiebig Hunderte von Toten fordere, darunter gestern übrigens auch 2 UNHCR-Mitarbeiter.
Herr Jessen, wenn ich da einmal kurz einhaken darf, die Zeit ist fortgeschritten, es gibt noch vorangemeldete Fragen, andere Kollegen wollen noch drankommen, wir haben heute bis 13 Uhr Zeit, weil es eine Anschluss-PK ist, deswegen würde ich jetzt bitte darauf verzichten, einfach Fragen zu wiederholen, die schon beantwortet wurden.
Also wurde ja nicht beantwortet.
Aber die gleiche Frage nochmal zu stellen, dann vielleicht bilateral, aber ich glaube, da kommen wir an der Stelle nicht weiter.
Herr Jung. Lassen Sie mich nur vielleicht zu dem Fall der beiden UNHCR-Mitarbeiter, dazu hatte sich die Außenministerin gestern in New York auch eingelassen, darauf würde ich Sie gerne nochmal verweisen.
Okay, dann Herr Jung und Frau Jeckel zum Abschluss zu diesem Themenkomplex. Vielleicht können Sie sich jeweils auch auf eine Frage beschränken, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen auch noch drankommen.
Ganz kurz, Herr Wagner, zu den Pager-Sachen. Ich weise zurück, was Sie gesagt haben, im selben Wortlaut.
Pardon, ich hatte die Frage noch so im Ohr, aber wenn Sie nicht genau dasselbe, es war dieselbe Stoßrichtung, aber
ich
oder?
Ich wollte es jetzt zu Protokoll geben, damit es keinen falschen Eindruck hat. Sie fordern ja zu Recht die Hisbollah auf, keine Angriffe auf Israel zu starten. Fordern Sie Israel auf, die Luftangriffe und die super tödlichen Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu stoppen?
Naja, Israel hat schon das Recht, sich gegen Angriffe der Hisbollah zu verteidigen. Aber Sie wissen auch, dass diesem Selbstverteidigungsrecht, das ja völkerrechtlich verbrieft ist, in der UN-Charta auch Grenzen gesetzt sind im Rahmen des humanitären Völkerrechts. Insofern gilt natürlich der Appell, sich an das humanitäre Völkerrecht da zu halten. Und nochmal, Zivilistinnen und Zivilisten müssen bestmöglich geschützt werden.
Frau Jeckel?
Meine Frage geht an das BMI zu einem Thema, das auch an das Thema Nahost angrenzt. Das Bundesamt für Migration bearbeitet weiterhin keine Asylanträge von Menschen aus Gaza. Als Grund nennt das BMI eine volatile Lage. Eine Lagebewertung sei nicht möglich, da weiterhin Verhandlungen über einen Waffenstillstand geführt werden. Verstehe ich das richtig? Also im Falle eines Waffenstillstandes, wenn der klar wäre und damit die volatile Lage ja beendet wäre zu dem Waffenstillstand, würde dann die Bundesregierung Betroffenen
zu einer, so eine Rückkehr, also versuchen, die zur Rückkehr zu bewegen, beziehungsweise sogar dorthin abschieben?
Ich habe zu der Entscheidungspraxis des BAMF jetzt den neuesten Stand nicht vorliegen. Wir reichen das gerne nach.
Ja, und dann die Frage, wie lange müsste denn eine Situation volatil bleiben, damit das BAMF dann irgendwann sagt, sie ist jetzt permanent so, sodass die Asylanträge wieder bearbeitet werden? Vielleicht können Sie das auch nachreichen, wenn Sie die Antwort jetzt nicht haben.
So, dann wechseln wir jetzt nach Südamerika, wie vorher schon angekündigt, Herr Warwick.
600 Parlamentarier aus 73 Ländern haben am 20. September einen offenen Brief veröffentlicht, in welchem die USA aufgefordert werden, Kuba von der Liste der staatlichen Förderer des Terrorismus zu streichen. Die Listung hat massive Auswirkungen auf die Versorgung der Zivilbevölkerung der Länder, die dort aufgeführt werden, von allen relevanten Finanztransaktionen ausgeschlossen sind. Diese Listung geschah in den letzten Tagen der Trump-Administration, aber Biden hat das auch nicht geändert. Da würde mich interessieren, sieht denn die Bundesregierung die Listung Kubas durch den US-Partner als Staatssponsor des Terrorismus als gerechtfertigt an?
Die Bundesregierung setzt sich mit ihren EU-Partnern dafür ein, dass Kuba von der Liste der staatlichen Terrorunterstützer gestrichen wird. Das wäre ein wichtiger Schritt auch zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage in Kuba.
Nachfrage dazu?
Ja, nach Ansicht von UN-Experten werden wir mit der Listung, ich zitiere kurz, grundlegende Menschenrechte einschließlich des Rechts auf Nahrung, des Rechts auf Gesundheit, des Rechts auf Bildung, der wirtschaftlichen und sozialen Rechte unterminiert. Teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung der UN-Experten?
Ich finde, das ist jetzt letztlich ehrlich gesagt eine Wiederholung von der Frage, die Sie mir da vorgestellt haben. Ich habe ja gerade gesagt, wie wir zu dieser Terrorlistung durch die USA stehen.
Ja gut, Menschenrechtsverletzungen hatten Sie ja noch nicht angesprochen, aber dann teilen
Sie
das auch.
Naja, es gibt vor allen Dingen auch Menschenrechtsverletzungen des kubanischen Regimes gegen seine eigene Bevölkerung, aber das wäre jetzt ein anderes Thema.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Linke zu den USA.
Genau. Ich hätte eine Frage an Herrn Hebestreit, ob Sie uns etwas sagen können über den vorstehenden Besuch des amerikanischen Präsidenten. Das Weiße Haus hat es ja nun gestern offiziell bekannt gegeben, dass er kommt. Haben Sie da einzelne Details, wann er genau hier sein wird und was die Programmpunkte sind?
Ich kann bestätigen, dass der US-Präsident vom 10. Oktober bis 12. Oktober sich in Deutschland zu einem Besuch aufhalten wird. Und die Details werden wir natürlich rechtzeitig Ihnen dann auch mitteilen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen dazu keine weiteren Angaben machen.
Also 10. bis 12., wenn ich kurz nachfragen darf, heißt, dann ist er auch schon physisch vor Ort am 10.
Er ist dann physisch vor Ort, sonst wäre es also kein Besuch.
Weil das Weiße Haus nur quasi den Abflug bestätigt hatte.
Gut. Herr Nina, aber dazu?
Eine kurze Nachfrage. Können Sie denn schon bestätigen, dass nicht nur Herr Biden dann in Berlin sein wird, sondern auch Macron und Starmer zu einem Art Vierergipfel?
Das würde ich Ihnen erst bestätigen können, wenn das vereinbart ist. Und das tue ich dann zu gegebener Zeit.
Dann hat die letzte Frage Herr Jung. Herr Rinke, dazu nochmal? Okay, dann.
Ich hätte ehrlich gesagt eine Frage zu deinem früheren Präsidenten, nämlich Herrn Trump. Noch, Herr Hebestreit, vielleicht können Sie auch was sagen zu einer Äußerung von Herrn Trump, wo er sich explizit im Wahlkampf auf Deutschland bezieht und gesagt hat, dass er dafür sorgen wolle, dass deutsche Autokonzerne amerikanische Autokonzerne werden und ihre Produktion verlagern sollten in die USA. Könnten Sie das kommentieren?
Ich bin versucht, aber möchte dieser Versuchung widerstehen, mich zu Dingen, die den amerikanischen Wahlkampf im Augenblick betreffen, zu äußern. Und insofern widerstehe ich der Versuchung.
Gut. Dann macht Herr Jung den Abschluss.
Ja, geht ans Kanzleramt. Hebestreit, weil der Ethikrat ja vorhin schon Thema war, hätte ich eine Frage zum Expertenrat Gesundheit und Resilienz. Das ist ja vom Kanzleramt verantwortlich. Da gibt es ja ein Mitglied dieses Expertenrates, Herrn Streeck, der sich jetzt zur CDU bekannt hat und auch für die CDU antritt. Wenn man sich die Satzung anguckt, dann sind die Mitglieder zu einer unparteiischen Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet und das Kanzleramt kann Mitglieder aus wichtigen Gründen abberufen. Wird das jetzt bei Herrn Streeck geschehen? Weil alle anderen sind ja in kein Parteimitglied, treten nicht politisch an. Hat sich da schon was getan?
Also meines Wissens, also ich kenne den Vorgang, dass Herr Streeck sich als CDU-Bundestagsabgeordneter um ein Mandat bewerben möchte. Aber ob das Auswirkungen auf den Expertinnen- und Expertenrat der Bundesregierung hat, muss ich klären, nachreichen. Kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht liefern.
Basiere die Frage auf Quellen aus dem Expertenrat. Da gibt es einige, die genau damit ein Problem haben.
Jetzt ist der Expertenrat meines Wissens unabhängig. Also insofern kann das gut sein. Aber
das Kanzleramt hat ja den...
Ich wollte nur sagen, das kann sein, dass es diese Stimmen im Expertenrat geben mag. Das kann ich nicht weiter beurteilen. Die haben ja mich gefragt, ob es eine Prüfung läuft oder ob man das untersucht. Und da muss ich mich schlau machen, bevor ich Ihnen was mitteilen kann.
Vielen Dank für Ihr aller Kommen. Danke auch an unsere Gäste, dass Sie so interessiert und aufmerksam teilgenommen haben. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und einen schönen Aufenthalt in Deutschland.
Answer.